Frauen und Autonomie. So nennt sich eine Gruppe von Frauen in Holland, die sich mit den Lebensumständen und der Stellung von Frauen in der dritten Welt und auch in Europa befasst. Es handelt sich um die Gruppe Vena in Leiden.
Um Frauen und Autonomie geht es auch in dem Entwicklungskonzept, das die holländischen Frauen erarbeitet haben. Sie verbinden ein neues Verständnis von Entwicklung mit einem feministischen Verständnis vom Frausein.
Frauen und Autonomie ist auch eine total heisse Diskussion für uns, von uns und über uns.
Frauen und Autonomie, das ist das Thema dieser Sendung. Wir beschäftigen uns mit den folgenden Fragen.
Um was geht es bei dem Konzept Frauen und Autonomie?
Was für neue Ansätze bringt das Konzept in die Entwicklungsdiskussion?
Wie setzt die Vena ihre theoretischen Ideen in die Praxis um?
Ist die Forderung nach Autonomie ein europäisches Konzept oder betrifft es auch Frauen in außereuropäischen Ländern?
Ist das Streben von Frauen nach Autonomie über Landesgrenzen heraus verbindend?
Kann man untersuchen, wie viel Autonomie Frauen haben und sagt das überhaupt etwas über ihre Lebenssituation aus?
Geht es bei Autonomie um Aussteigen oder um eine neue Art von Integration?
Was für eine Spannung herrscht zwischen persönlicher und kollektiver Autonomie?
Was bedeutet Autonomie für Frauen in Zürich?
Ist Autonomie überhaupt mehr als nur ein Schlagwort?
Im ersten Teil dieser Sendung stellen wir euch die holländische Frauenforschungsgruppe Vena und ihre Arbeit vor. In einem zweiten Teil hören wir ein Telefoninterview mit Mary Busfeld. Sie ist Mitbegründerin der Frauenforschungsgruppe Frauen und Autonomie in Leiden. Wie die theoretischen Konzepte von Vena in die Praxis umgesetzt werden, zeigen wir anhand eines Beispiels im dritten Teil. Wir stellen euch ein Projekt vor, das von sri lankesischen Frauen zusammen mit einer holländischen Ethnologin entwickelt worden ist. Am Schluss wollen wir auf die am Anfang aufgeworfenen Fragen zurückkommen. Zuerst hört ihr jetzt Autonom von der Catherine Lara. Im Verlauf von unserer Arbeit rund ums Thema Autonomie ist immer wieder unsere eigene Betroffenheit mit in die Diskussion gekommen. Wir haben gemerkt, dass Autonomie für uns mehr als nur ein theoretisches Konzept ist. Dabei ist auch herausgekommen, dass für jede von uns ein anderer Aspekt von Autonomie im Vordergrund steht. Darum hat es uns interessiert, was Aussenstehende unter diesem vielschichtigen Begriff verstehen. Im Kanzleischulhaus haben wir Besucherinnen und Besucher die Frage gestellt: Was verstehst du unter Autonomie?
Also Autonomie ist für mich Unabhängigkeit von irgendwelchen bestehenden festen Werten und ja, Wertregelungen und Systemen. Und das Erste, was mir dabei einfällt, ist natürlich die Autonomie der Frauen gegenüber dem Mann.
Was heisst das für deinen Alltag?
Das heisst, dass ich mich wehre. Dort, wo ich das Gefühl habe, ich werde eingezwängt. Politisch wäre und auch so wäre. Das konkret, dass ich motze, dass ich ausrufe.
Also Autonomie heisst für mich, ja, so viel wie möglich über mich selber bestimmen. Also jetzt für mich selber empfinde das eigentlich, ja, dass es für jeden Menschen so das Ziel sein oder Möglichkeit, oder dass er sich die muss suchen. Und also für mich gibt es dann eben so Autonomie für bestimmte Gruppen oder Schichten. Also was es dann nicht nur um die persönlichen und individuellen Interessen geht.
Gleichberechtigung. Autonomie ist für mich Gleichberechtigung. Wenn alle das gleiche Recht haben.
Autonomie heisst erstens mal über sich selber können bestimmen. Und dann heisst es für mich auch noch aus sich selber heraus leben. Aus eigener Kraft. Aber das Bestimmen ist sicher das Wichtigere. Also absolute Autonomie gibt es nicht, genauso wenig wie absolute Freiheit, glaube ich.
Haben Sie das schon gehört, das Wort?
Nein, Autonomie.
Für Sie
bedeutet mir gar nichts, ne?
Autonomie. Ja. Ja, also jetzt ernst. Autonomie ist. Autonomie ist. Was ist Autonomie? Das ist Unabhängigkeit. Unabhängig von wem? Da muss man zuerst noch wissen, von wem dass man abhängig ist, dass man weiss, wenn man unabhängig ist.
Autonomie heisst für mich mal Selbstbestimmung, oder? Also von A bis Z über meinen Körper, über das Wohnen, über alles. Also Autonomie ist auch eine Utopie für mich, die in dieser, also in dieser Gesellschaft nicht verwirklicht werden kann.
Autonomie ist Selbstbestimmung.
Ja.
Was heisst das für deinen Alltag?
Mein Alltag heisst, dass ich entscheiden kann, über mein Leben, und das ist ja manchmal nicht ganz einfach, vor allem als Frau nicht. Autonomie würde für mich zum Beispiel auch heissen, dass es einer Frau freigestellt ist, tatsächlich welchen Beruf dass sie wählt, freigestellt ist, ob sie Kind will und trotzdem Beruf hat und so weiter. Also in diesem Zusammenhang sind sehr viele ungelöste Fragen. Ich finde, dass eine Frau ja heute nicht autonom kann entscheiden kann, ob sie Familie will oder nicht. Der Mann kann das. Und das finde ich eigentlich, ja, das finde ich schlimm. Also von dem her ist die Autonomie sehr eingeschränkt.
Irgendwie mich selber sein. Also einfach nach meinen Bedürfnissen können leben. Und wie schwierig also es auch immer wieder ist, herauszufinden, was dann einfach richtig ist für mich. Und was nicht, und wie ich auch immer wieder in so Rollen hineingehen, die eben gar nicht mir entsprechen. Also wo ich effektiv manchmal Mühe habe, herauszufinden, was ich dann effektiv will, oder? Was für mich gut ist und was dann eben mit meiner persönlichen Autonomie zu tun hat. Oder?
Mir ist jetzt gerade meine Beziehung gerade ein bisschen so, also dass ich das Gefühl habe, ich sollte ein bisschen autonomer sein. Also das ist jetzt im Moment im Vordergrund. Wobei auch ja, politische Autonomie kommt mir auch in den Sinn. Und das ist für mich auch wichtig. Also darum kann ich mich auch nicht irgendwie in einer Partei oder so organisieren. Lieber in Gruppen, wo man möglichst breit sein kann.
Was ist für dich autonom? Man fühle ich mich gar nicht autonom, wenn ich so eine Radiosendung mache.
Es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. So von heute auf morgen. Also eben gerade von heute auf morgen geht es nicht. Also ich für mich suche mein Frausein als Autonomie zu leben. Also möglichst unabhängig von, ja, zum Beispiel von Männern, vom Patriarchat, von den Zwängen auch, die das bringt, wo ich jetzt drin lebe und wo mir nicht passt. Zum Teil ist es mir schon gelungen und zum Teil wird das Leben lang gehen. Also.
Ich weiß, ich bin alt genug.
Vera K., ich will leben. In diesen Aussagen, die wir gerade gehört haben, sind schon einige Aspekte von Autonomie angesprochen worden, wo auch den Vena-Frauen ihrer Arbeit wichtig sind. Die Entstehungsgeschichte dieser holländischen Forschungsgruppe erklärt, wie sie zum Begriff Autonomie gekommen sind.
Frauen in Autonomie, abgekürzt Vena, heisst das Frauenforschungs- und Dokumentationszentrum, das der Uni Leiden in Holland angeschlossen ist. Der Name des Frauenzentrums ist gleichzeitig Programm und Forderung. Zusammen mit Frauen aus der Dritten Welt arbeiten Frauen von Vena auf der praktischen und der theoretischen Ebene an Entwicklungsprojekten, die autonome Lebensbedingungen für Frauen ermöglichen. Wie sind Vena-Frauen zu ihrer entwicklungspolitischen Forderung gekommen? Warum planen sie Entwicklungsprojekte, wo die Autonomie von Frauen im Zentrum steht? Seit der ersten UNO-Weltfrauenkonferenz 1975 in Mexiko planen grosse internationale Entwicklungsorganisationen Projekte unter dem Motto Integration von Frauen in die Entwicklung. Nach den Vorstellungen der Entwicklungsstrategen sollen diese Projekte Benachteiligung und die Ausbeutung von Frauen in der Dritten Welt aufheben. Die neue Integrationsformel für Frauen basiert auf der Annahme, dass Frauen in der Dritten Welt ein weitgehend ungenutztes Arbeitskräftepotenzial seien und dass Modernisierung bis jetzt ohne ihre Beteiligung stattgefunden hat. Die Segnungen der modernen Entwicklung, der Anschluss an Fortschritt im westlichen Sinn durch die Industrialisierung und die Übertragung von westlichen Kulturwerten bringen die Drittweltfrauen nach diesen Überlegungen automatisch Befreiung von den sogenannten Fesseln der Tradition, mehr Gleichstellung und Emanzipation im westlichen Sinn also. Feministinnen aus der Dritten Welt haben im Anschluss an die UN-Frauenkonferenz aber aufgezeigt, dass der Entwicklungsweg für die Integration von Frauen ein Holzweg ist. Frauen aus Südostasien haben am Seminar über feministische Ideologie in Bangkok 1979 festgestellt, dass das Integrationskonzept für sie nichts bringt, im Gegenteil. Die Situation von vielen Frauen hat sich im Zuge der Modernisierung der Länder noch verschlechtert. Das relative Mass an Autonomie, wo Frauen in traditionellen Kulturen zugekommen ist, ihre soziale Achtung und Sicherheit und die bestehende Gleichwertigkeit der Geschlechter in der Arbeitsteilung sind im Zuge des Modernisierungsprogramms zerstört worden. Frauen aus Südostasien haben darum in Bangkok 1979 ein neues Entwicklungskonzept für Frauen entworfen und durchgesetzt. Das Konzept fordert eine Entwicklung, die für Frauen autonome Lebensbedingungen schafft. Der Kampf um Autonomie verbindet dann auch die Frauen aus der Dritten Welt und uns Frauen aus westlichen Ländern. Das Frauenforschungs- und Dokumentationszentrum Vena, Frauen in Autonomie, hat die Forderung der Feministinnen aus Südostasien nach einer Entwicklung hin zur grösstmöglichen Autonomie von Frauen aufgenommen. Die Anthropologinnen aus Leiden arbeiten zusammen mit Drittweltfrauen an Projekten, die eine selbstbestimmte Lebenssituation für die beteiligten Frauen ermöglichen. Die Geschichte der Vena Frauengruppe geht zurück in die frühen 70er Jahre. Damals hat sich eine Gruppe von holländischen Anthropologinnen in Leiden angefangen zu fragen, wie sich das Leben von Frauen in der Dritten Welt verändert, wenn in ihrem Land vom Westen forcierte Modernisierungsprozesse einsetzen. Im Zusammenhang mit der Ersten Weltfrauenkonferenz hat die Gruppe eine Studie verfasst über die Situation von Frauen in der Dritten Welt. Während der Arbeit an dieser Studie hat sich gezeigt, dass Frauen in der Entwicklungsdiskussion kaum berücksichtigt worden sind, im Gegenteil. Leider Frauen haben festgestellt, dass in der Entwicklungsdiskussion eine einseitige, ausschließlich auf Männer bezogene Sicht vorherrscht. Auch in der ethnografischen Literatur sind Frauen entweder erschienen in ihrer traditionellen Rolle als Ehefrauen, Töchter oder Mütter oder irgendwo unter ferner Liefen neben der Rubrik Religion, Ökonomie oder Verwandtschaft. Die Vena-Frauen sind im Anschluss an ihre Studie vom holländischen Entwicklungsministerium angefragt worden, ob sie die Auswirkungen des Modernisierungsprozesses auf Frauen weiter würden untersuchen. Sie haben zwar zugesagt und ihr Projekt Frauen und Entwicklung genannt, gleichzeitig aber beschlossen, sich politisch und wissenschaftlich zu engagieren, das zusammen mit Frauengruppen aus Sri Lanka, Ägypten und Burkina Faso. Die Frauengruppen haben am Anfang der zweiten Untersuchung bewusst nicht mit Theorien geschafft. Sie haben die Wirklichkeit von Frauen nicht vorschnell einengen. Ausschlaggebend waren die eigenen Interessen der Drittweltfrauen über die Möglichkeiten, ihre Lebenssituation zu verbessern und zu verändern. Daraus hat sich ergeben, dass die Untersuchungen der Vena-Frauen sich zu konkreten Aktionsprojekten entwickelt haben. Zentral bei der Arbeit von Vena ist immer mehr die Überzeugung geworden, dass nur die Frauen selber bestimmen und beurteilen können, inwiefern sie an dem Entwicklungsprogramm teilnehmen wollen und wo sie andere, eigene und für sie bessere Wege gehen wollen. Die Anthropologinnen aus Leiden haben darum 1984 ihr Projekt umbenannt in Frauen und Autonomie.
Loop je door de stad als welkom, het is al middernacht geweest. Je wilt wat op de muren kalken of je komt net van een feest. Je voelt je vrolijk of juist treurig, ach wat doet het er? Ook toe de nacht is zwart, maar je voelt je veilig. En je bent nog lang niet moe, de sluitingstijd en straal bezopen. Kom aan mannen uit de kroeg, je denkt ik moet wat harder lopen. Ach, je loopt al hard genoeg. Zijn dan potten, omdat dat het leukste is. Vogelvrij.
vogelfrei von der holländischen Frauengruppe Linda Luxaflex. Um das Neue an der Arbeit der Vena besser zu verstehen, wollen wir auf die Entwicklungsproblematik in Bezug auf die Frauen in der dritten Welt in einem breiteren Rahmen eingehen.
Bis jetzt sind Frauen in der dritten Welt als eine homogene Gruppe angeschaut worden und man hat übersehen, dass die Marginalisierung von Frauen ständig zunimmt. Inwiefern Frauen Zugang zu existenziellen Ressourcen für Subsistenz haben, hängt stark von der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ab, die immer auch zu einer sozialen Ungleichheit geführt hat. Diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wird aus Bild von vielen Entwicklungsplanern der Kernfamilie verschärft. Sie sehen die Kernfamilie als kleinste Einheit einer Gesellschaft, in der es einen männlichen, verdienenden Vorstand und eine von ihm finanziell abhängige Hausfrau, die alle Familienmitglieder umsorgt, gibt. Dass das Bild in den meisten Fällen nicht zutrifft, soll im Folgenden anhand der praktischen Lebenssituation von Frauen in der dritten Welt genauer beschrieben werden. Denn eine wichtige Erkenntnis der letzten Jahre ist, dass Armut und Stellung der Frau in einem direkten Zusammenhang steht. Bis jetzt aber ist dieser Zusammenhang durch einen Mangel an Informationen über den Alltag von Frauen, durch einen Mangel an Einblick in den Zugang von Frauen zu existenziellen Ressourcen kaum aufgezeigt und in eine brauchbare Entwicklungsstrategie umgesetzt worden. Der Aufgabenbereich von Frauen ist dadurch gekennzeichnet, dass er Tätigkeiten umfasst, die der Fürsorge von anderen dient. Als Resultat von der geschlechtlichen Arbeitsteilung sorgen die Frauen für die Kinder, die Kranken und die Alten. Sie halten das Haus in Ordnung und beschafft einen grossen Teil der Nahrung durch Subsistenzarbeit. Einflüsse von außen, soziale und ökonomische Entwicklungen auf der ganzen Welt haben zur Folge gehabt, dass Frauen von ihren traditionellen Ressourcen für die Subsistenz abgeschnitten worden sind und ihnen immer härtere Arbeit und einen grösseren Anteil an der Verantwortung für das Überleben der Familie übergeben worden ist. In vielen Ländern spielen die Frauen in der Agrikultur eine entscheidende Rolle. In Asien und Afrika beispielsweise werden 60-80% von aller landwirtschaftlichen Arbeit von Frauen verrichtet. In Lateinamerika sind das ungefähr 40%. Der Staat aber ist vor allem an Cash Crops, das heisst Weizenproduktion für den Export, interessiert. Neben ihrer traditionellen Arbeit verrichtet die Frau jetzt auch noch Arbeit für die Produktion von Cash Crops, weil es ihr ein kleines Einkommen ermöglicht. Die zunehmende Marginalisierung von Frauen und ihre angestiegene Arbeitsbeitrag als Resultat von Wandlungsprozessen hat sowohl für die Nahrungssituation als auch für Gesundheitsbedingungen Folgen. Und zwar nicht nur für die Frauen allein, sondern auch für all die, die von ihnen abhängig sind und somit auch für die Gesellschaft als Ganzes. Wegen der zeitweiligen oder permanenten Abwesenheit von Mann sind nämlich die Frauen mehrheitlich für die Unterstützung der Familie verantwortlich. Jüngere Untersuchungen haben gezeigt, dass in den ärmsten Bevölkerungsschichten 20-40% von allen Haushaltungen keinen männlichen Verdiener oder Vorsteher haben. In Städten von Ländern in der dritten Welt ist die Zahl noch höher. Das zeigt, dass es für Frauen absolut notwendig ist, unabhängig Zugang zu Verdienstmöglichkeiten und Einkommen zu haben. Aber aufgrund von ihren verantwortungsvollen Aufgaben innerhalb der Familie sind Frauen in ihrer Beweglichkeit sehr eingeschränkt. So ist ihnen auch der Zugang zum modernen Sektor kaum offen. Die International Labour Office, die ILO, schätzt, dass 34,8% der bezahlten Arbeitskräfte Frauen sind. Im Durchschnitt aber verdienen die Frauen ungefähr 27% weniger als Männer. In einigen Ländern kann das bis zu 50% weniger sein. Bei einer strikten Arbeitsteilung ist festzustellen, dass auch das verdiente Geld separat gebraucht wird. Der Hauptanteil des Einkommens der Frau wird gebraucht für die täglichen Familienbedürfnisse. Die Männer, die mehr Geld haben, verbrauchen den relativ grossen Teil für ihre eigene persönliche Gebrauch und für Luxusartikel. Es wäre also absolut sinnlos, im Sinne einer Entwicklungshilfe das Einkommen der Männer zu erhöhen. Neben der eingeschränkten Beweglichkeit durch ihren ausgelasteten Alltag ist ein weiterer Faktor, der die Frauen an der Anteilnahme im modernen Sektor hindert der Mangel an Ausbildung. Im Durchschnitt besuchen weniger Frauen die Schule als Männer und die Frauen, die in die Schule gegangen sind, erreichen meistens einen weniger hohen Ausbildungsgrad. 54% von allen Frauen in der Welt sind nie in einer Schule und bei den Männern beträgt die Zahl 39%. Die Ausbildung ist für Männer und Frauen im Allgemeinen nicht gleich. Frauen erhalten hauptsächlich eine Ausbildung, die die weiblichen Rollenmuster verstärkt. Wenig Frauen erhalten eine technische Ausbildung. Das wäre aber für ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten von Vorteil. Wegen der strikten Arbeitsteilung ist es auch da nicht sinnvoll, Informationen über technologische Innovationen an die Männer zu vermitteln, weil diese oftmals nicht an ihre Frauen weitergeben. Für Frauen wäre es sehr wichtig, an Informationen herzukommen, die auf ihre eigene Situation anwendbar wären und ihnen auch ermöglichen sollten, ihre eigenen Rechte und Möglichkeiten zu brauchen. Zusammengefasst könnte man also sagen, dass die Situation von Frauen in Entwicklungsländern durch drei Punkte charakterisiert werden kann. Erstens mangelt es an bezahlter Arbeit, Zugang zu Ressourcen und Einkommen. Und es fehlt ihnen zweitens an Ausbildungsmöglichkeiten und an technologischen Kenntnissen, die sie für ihren Arbeitsbereich anwenden könnten. Und sie haben drittens keine Anteilnahme an Entscheidungsgewalt in Bezug auf den Entwicklungsprozess.
Were few and the gold was so deep. Black man was called 'cause his labor was cheap. With crowbar and a shovel, it's all underground. Six pennies a day to tender the ground. Now this land is so rich and it seems strange to me. Not the black man whose labor has helped it to be cannot enjoy the fruits that abound. He's uprooted and kicked from his own piece of land. Why some people say, now don't you worry, we'll get you a nice piece of reserved territory. But I'll give my love that 10 million can be found on a miserable 30% of the ground. Yes, some people say, now don't you worry, you can always find jobs in the white man's city. But don't stay too long. Oh, you're bound to disturb the white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep. For your life and possessions, how long will you keep? 'Cause I've had a rumor that's running around. The
In den vergangenen Jahren ist der Frage nach Frau und Entwicklung ein grosser Wert beigemessen worden. Und zwar sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Als Beispiel von internationaler Ebene kann man Tuno nennen, wo in der zweiten Entwicklungsdekade die Integration von Frauen explizit als eines von ihren Projekten genannt hat. Tuno will also in Zukunft eine Verbesserung der Stellung der Frau Beachtung schenken. Seit 1976 hat die holländische Entwicklungspolitik die Verbesserung der Lebensbedingungen der Frauen in Entwicklungsländern in den Mittelpunkt der Interesse gerückt. In verschiedenen Schriften hat die holländische Regierung zugesichert, nicht nur in speziell für Frauen entwickelte Projekte die Lebensbedingungen von Frauen zu verbessern, sondern Frauen auch in die anderen Entwicklungsprojekte mit einzubeziehen. Das ist insofern wichtig, als dass Integration nicht nur in einem gesellschaftlichen Bereich erfolgen soll. Bis jetzt ist das aber in der gängigen Entwicklungshilfe gemacht worden. In der Entwicklungsdiskussion kann man zwei Hauptströme aufzeigen. Die Modernisierungstheorie einerseits und die Armutsbekämpfungsstrategie andererseits. Die Modernisierungstheoretiker verstehen unter Selbstständigkeit von einem Staat die Konkurrenzfähigkeit im internationalen Handel. Sie stellen sich vor, dass die Resultate der Modernisierung und Industrialisierung mit der Zeit auch den Armen zugutekommt. Dieser Entwicklungsgedanke räumt den Frauen allerdings nur einen Platz als billige Arbeitskraft ein, denn wie wir bis jetzt gesehen haben, sind hauptsächlich Männer durch die Industrialisierung und Modernisierung begünstigt. Die Armutsbekämpfungsstrategie hakt bei den Grundbedürfnissen ein. Grundbedürfnisse sind laut diesem Ansatz ein Existenzminimum an Nahrung, Wohnung, Kleidung, notwendige Möbel und Werkzeuge. Und zweitens eine gemeinschaftlich nutzbare Infrastruktur wie sauberes Wasser, Gesundheitsfürsorge, Bildung und öffentliche Transportmittel. Als Strategie stellen sie sich vor, den Armen bessere Möglichkeiten für die Einkommensverdienst zu schaffen und in passende, brauchbare Technologie zu investieren. Dann möchten sie öffentliche Dienste schaffen und Institutionen, die die öffentliche Teilnahme an Entwicklungsaktivitäten ermöglichen. Aber auch da werden Frauen durch ihr Angebundensein in ihrem harten Alltag nicht erreicht, weil sie für die Mitarbeit in öffentlichen Institutionen gar keine Zeit haben. Also weder die Modernisierungsidee noch die Armutsbekämpfungsstrategie, wie sie oben vorgestellt worden sind, können die Lebensbedingungen von Frauen wirksam verbessern. Denn nur ein Entwicklungsprozess, wo die Frauen autonom bestimmen und mittragen, können ihre Situation von Grund auf ändern.
If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women ought to be able to turn it back and get it right side up again. That man over there says that a woman needs to be helped into carriages and lifted over ditches and have the best places to live everywhere. Nobody's ever helped me into a carriage over mud puddles or given me the best place to live. And ain't I a woman? Look at my arms. I plowed, I planted. I've gathered into barns. I could work as much and eat as much when I could get it. Bear the lash as well. Bore 13 children, seen them sold into slavery. When I cried a mother's grief, nobody heard me. Nobody heard me, but Jesus, can you hear her now? Strong and mighty, black and fighting. Sojourner Truth was her name. She was a feminist, a writer, freedom fighter. Sojourner Truth was her name. A 1700s, 1800s. Sojourner Truth was her name. Solid ground on which I walk on. Sojourner Truth was her name. Thank you.
Das sind Akimbo mit The Journey's Truth gsi. Vorher haben der White Man von der Miriam Makeba gehört. Die gängigen Entwicklungskonzepte berücksichtigen, wie wir gehört haben, die Situation der Frauen zu wenig oder gar nicht. Die Vena richtet ihre Entwicklungskonzepte speziell auf die Frauen aus. Autonomie ist darin ein zentraler Begriff.